Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Wir wollen heute sprechen über alte Zeiten. Wie lange ist es her, dass Nachhaltigkeit ein hohes Gut zu sein schien, dass Unternehmen keine Fachkräfte mehr bekamen, dass sich Bewerber aus der Gen Z das Thema Purpose auf die Fahnen geschrieben hatten? Nur ein paar Monate. Und doch scheint es so, als seien diese Themen schon 10 Jahre her. Inzwischen haben wir Wirtschaftskrise, Unternehmen schwächeln, stellen nicht mehr ein, KI droht, Fachkräfte zu ersetzen. Sind also die Schlagworte von gestern nichts mehr wert? Natürlich sind sie das. Der nächste heiße Sommer wird uns das Klimathema wieder auf die Agenda brennen und Sinn ist sowieso immer gut. Meine Limo trinke ich mit Wang An Nien. Er ist Chief Growth Officer bei der Ecologt GmbH, einem Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, gebundenen Kohlenstoff dauerhaft in Gebäuden zu speichern. Lasst uns also dieses Mal Ökobeton zum Anlass nehmen, um über das nachhaltige Bauen in Deutschland zu sprechen. Wang sagt:
Wir glauben aber trotzdem an den deutschen Markt, weil wir sagen, so nach dem Motto, wenn es hier möglich ist, dann wird es auch in anderen Ländern möglich sein, weil diese Norm so schwierig und der Markt so risikoavers ist, wollen wir trotzdem diese Nuss knacken. Aber das geht wirklich nur, wenn man Signale setzt an die Branche.
Deutschland als Nuss, die zu knacken ist, um erfolgreich zu sein. Ich finde, das kann nicht das Ziel einer Wirtschaftsmacht sein. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, Wang, ich grüße dich. Gruß nach Berlin. Wie geht es dir? Sitzt du im Homeoffice?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich sitze hier in meinem wunderschönen Apartment in Kreuzberg. Also mir geht's sehr gut und ich genieße langsam, dass Berlin aufwacht. Und wenn die Sonne rauskommt, ist es ja auch so, dass Berlin eine veränderte Stadt ist. Dann ja. Gehen die Leute raus, alle sitzen mit T-Shirt schon bei 15 Grad draußen. Also es ist ein ganz anderes Lebensgefühl.
Und du hast einen coolen Job und deswegen bist du auch heute fröhlich aufgestanden, oder? Du hast mal irgendwann was erzählt von Sinnhaftigkeit deines Jobs und dass du deswegen fröhlich aufstehst. Du weißt genau, warum du aufstehst. Ist es so?
Ja, genau. Also ich sehe das als absolutes Privileg an. Ich glaube, ganz viele oder Millionen Menschen in Deutschland, die stehen auf und denken sich so, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Ja. Und dass man das Privileg hat, dass man aufsteht und dann denkt, oh, ich habe hier einen Job, ich freue mich auf meine Arbeitskolleginnen und Kollegen, das ist erstmal das die Basis und dann aber auch die Tätigkeit, die man macht, dass die einen erfüllt und man das Gefühl hat, okay, wenn ich den Laptop zuklappe, sind zwar immer noch dutzende Tasks da, aber es ist trotzdem, man hat was geschafft, erreicht, das ist irgendwie ein tolles Gefühl.
Ja, sag mal, und wie bist du in die Baubranche gekommen? Du hast einen ganz wunderbaren Beitrag auf LinkedIn gepostet, wo du der FDP einen gewissen Anteil an deiner Karriere zuweist. Das fand ich so nett, du musst nochmal erzählen.
Genau, also ich bin in vielen Gesprächen mit auch mit asiatischstämmigen oder vietnamesischstämmigen Personen beschreiben ganz viele, dass es früher, und ich bin ja schon 32, in der Vergangenheit wenig Anknüpfungspunkte für uns gab. Es gab immer im Fernsehen, gab es unglaublich viele erfolgreiche weiße Menschen. Es gab viele Menschen, die auch was geschafft haben. Und mir fehlte manchmal so das Role Model, also irgendwie eine asiatischstämmige Person, bei der ich aufschauen konnte. Und da gab es zwei Personen in meiner Kindheit, die ganz besonders waren. Einmal Marcel Nguyen, das ist der Turner, der Nachname war dann einfach schon Programm, weil ich dann zum ersten Mal jemanden gesehen habe, der den wirklich so ähnlich ist wie ich. Und die andere Person, und da sind wir bei der FDP, das war der Philipp Rösler, der ehemalige Bundesvorsitzende. Und der Name ist zwar Bio-Deutsch in Anführungsstrichen, aber natürlich ist er vietnamesischstämmig. Ja. Und das war für mich einfach irgendwie wirklich so ein Erweckungserlebnis, weil ich gesehen habe, da ist ein selbstbewusster vietnamesischstämmiger Mann, der hat Karriere in der Politik gemacht und das genau das Gleiche wollte ich auch haben. Und das war dann auch das Ziel schon zum Studium. Ich habe dann Politikwissenschaft studiert und ich habe dann auch geguckt, okay, wo kann ich dann unterkommen und bin dann letztendlich, weil mir auch ich den Anspruch hatte, irgendwie was zu gestalten und mitzumachen, bin ich dann beim Zentralen Immobilienausschuss gelandet.
Und wie ging es dann weiter? Wie bist du zu Ecologt dann gekommen?
Ich hatte beim ZIER erst mit Sun Yensch und dann mit Aygül Özkan haben wir das Thema PropTech sehr stark bespielt. Das heißt, es ging darum, dass wir geschaut haben, wie kann man die Vernetzung zwischen den großen Etablierten, die ja auch Mitglied des ZIER sind, und den kleinen, schnellen, man vergleicht ja immer schnell so das der Tanklaster versus das Schnellboot, und wie kann man diese beiden Welten miteinander verknüpfen, dass auch die Synergien geschaffen werden der Lösung von PropTechs. Und ich war für das Thema PropTechs und Digitalisierung beim ZIER zuständig, und dort entwickelte sich langsam irgendwann die Lust auf die Startup-Welt, weil ich gesehen habe, da tut sich wahnsinnig viel, und immer mit dem Hintergrund auch, dass diese Startups Lösungen entwickeln, die häufig auch darauf einzahlen, dass Nachhaltigkeit umgesetzt wird. Sei es irgendwie ökonomische, aber primär auch ökologische Nachhaltigkeit im Sektor. Und irgendwann wuchs dann im ZIER für mich dann das Gefühl, okay, ich will was Neues machen. Habe mich dann ein bisschen umgeschaut, und durch Zufall kam ich damals auf den Gründer von Alcemy, einem Startup, was eine Machine Learning-Lösung im Zement und Beton entwickelt hat. Und ich weiß noch, beim ersten Gespräch war ich so, ja, was ist Zement, was ist Beton, was ist der Unterschied? Keine Ahnung
Ja,
davon.
klar.
Ja, ich habe ein paar Freunde, die machen so Betonkunst, die kennen sich so ein bisschen mit Betonsachen aus, aber ich war da völlig jungfräulich, und habe aber dann, als ich realisiert habe, was der Impact von Beton ist und was auch der Mehrwert ist, um den Fußabdruck im Gebäude mit Hilfe eines CO2-optimierten Betons zu senken, da kam dann dass die Lust und der Impact kam dann stärker durch, und dann hatte ich auch Bock, bei Alcemy tätig zu sein. Und seit September letzten Jahres bin ich dann bei Ecologed, auch im Betonkontext, aber mit dem Thema CO2-negative Zuschlagstoffe, die dann im Beton eingesetzt werden.
Wir wollen heute nicht zu technisch werden, Wang, aber es ist trotzdem mal drei Takte zu eurem Unternehmen. Das finde ich schon ganz spannend. Ihr wollt ja dafür sorgen, dass der Bausektor zur Eindämmung des Klimawandels beiträgt. Stichwort: Beton wird zur CO2-Senke. Kannst du dazu mal drei Takte sagen? Ist das weiterhin euer Pfad? Wie erfolgreich geht ihr den?
Für die Immobilienbranche ist ja das Thema Operational Carbon oder Embodied Carbon sehr wichtig. Das heißt, betriebsbedingte Emissionen oder auch die Emissionen, die grauen Emissionen, das heißt Herstellung der Baumaterialien zum Beispiel. Beton ist da einfach ein relevanter Baustein. 8% der globalen CO2-Emissionen sind im Beton drin, und dementsprechend muss die Industrie hier dekarbonisieren. Und was wir machen, ist, dass wir uns eines Materials, das heißt Biokohle, Biochar, bedienen. Und dieses Material hat sehr viel CO2 gespeichert. Das heißt, 1 Kilogramm speichert bis zu 3 Kilogramm CO2. Und wir verarbeiten das zu einem Veredelungs- oder in einem Veredelungsprozess zu einem Zuschlagstoff, der dann im Beton eingesetzt werden kann, womit man Sand oder Zement ersetzen kann und CO2 dann im Beton speichern kann. Das heißt, die Vision ist letztendlich dann, dass man erstmal den Fußabdruck reduziert, aber irgendwann auch vielleicht klimapositive Betone schafft. Das heißt, Wände und Betonbauteile, die nicht nur emittieren, sondern sogar darüber hinaus mehr CO2 einspeichern als emittieren.
Kannst du einschätzen, wie weit ihr von der Verwirklichung dieser Vision entfernt seid?
Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was machbar ist, und dem, was erlaubt ist, sagen wir es mal so.
Okay.
Und dem, was machbar ist, da wäre viel möglich. Also wir haben Projekte zum Beispiel mit Max Bögl gemacht oder auch mit Markgraf, einer anderen Bauunternehmung, wo wir sehr viel des Materials reingemacht haben. Die Performance war trotzdem gut. Am Ende schauen ja alle darauf, wie funktioniert das im Beton. Das ist ganz wichtig, weil Beton muss natürlich die Eigenschaften auch schaffen. Und da ist viel möglich. Das Problem ist, dass wir Regulatorik und Normen haben, die ein enges Korsett daran festlegen, was dann erlaubt ist, wie viel Prozente ersetzt werden dürfen. Da gehe ich gar nicht zu sehr jetzt
Ja,
rein.
okay.
Aber es gibt schon einen gewissen Spielraum, den man nutzen kann, aber sehr restriktive Normen. Und dementsprechend sind wir noch am Anfang. Wir haben viel Forschung und Entwicklung betrieben. Wir machen Pilotprojekte. Wir lizenzieren das Geschäftsmodell jetzt auch in andere Länder. Aber wir sind jetzt noch nicht bei einer Marktdurchdringung, wo das überall ausgeschrieben und eingesetzt wird. Da sind
Okay.
wir noch ein paar Jahre entfernt.
Und das liegt daran, dass die Normen in Deutschland restriktiver sind als in manch anderen Ländern diesbezüglich. Das heißt, andere Länder sind uns voraus.
Ja, würde ich sagen, also der deutsche Markt hat seine Vorteile, aber generell, wenn man in die Niederlande schaut oder auch nach Dänemark, da gibt es ganz andere Instrumente. Da gibt es zum Beispiel Instrumente bei der Ausschreibung, wo nicht nur auf den Preis, also der günstigste Gewinn, geschaut wird, sondern es wird auch darauf geschaut, wie die Schadstoffbelastung oder das Global Warming Potential von bestimmten Produkten aussieht. Okay. Das sind diese Länder uns voraus. Das heißt, die legen Nachhaltigkeitskriterien schon fest. Die sind uns auch in dem Sinne voraus, dass da eine Offenheit auch gegenüber Innovationen stärker zu spüren ist, nach dem Credo, ich teste einfach mal und versuche, statt dass man direkt die Probleme sieht. Und da haben wir in Deutschland, ist mein Gefühl, häufig noch dieses Mindset, ja, wir müssen bewahren und wir müssen dabei bleiben. Mhm. Aber beim Bewahren sind wir halt auch schon in einem Zustand, wo wir 2026 haben, wo wir die Klimaziele bis 2045, 2050 in Europa schaffen wollen. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und da hilft es nicht mehr nur jetzt langsam zu machen, sondern wir brauchen eigentlich, wie unser ehemaliger Bundeskanzler gesagt hatte, so den Wumms, um wirklich mal loszulegen.
Du bist ja Chief Growth Officer, wenn ich das richtig weiß, bei Ecologed. Das heißt, du bist für das nachhaltige Wachstum des Unternehmens verantwortlich. Klappt das im Moment oder ist im Moment nicht das Thema Nachhaltigkeit, sondern ein Thema, was gerade etwas zurücktritt?
Das Interessante ist, vor 4 Jahren war das Thema Nachhaltigkeit im Beton noch recht unbekannt. Da gab es super viele Fragen. Ja, wie schaffe ich es überhaupt? Architekturbüros kamen auf uns zu beim vorherigen Arbeitgeber und haben ganz allgemeine Fragen gestellt. Mhm. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Das heißt, viele Leute beschäftigen sich mittlerweile sehr gut mit Baumaterialien, mit Zirkularität, mit CO2, mit Ressourcenschonung. Das Problem ist, und das hast du ja auch gerade angesprochen, der Fokus auf Nachhaltigkeit ist insbesondere in den letzten 1-2 Jahren deutlich gesunken und das merken wir auch. Das heißt, viele Unternehmen aus der Immobilienbranche, aber auch aus dem Baubereich, die beschäftigen sich trotzdem damit, weil sie wissen, das ist ein langfristiger Trend. Mhm. Aber jetzt Investments zu tätigen und zu sagen, ja, ich zahle jetzt mehr für das Material oder ich gehe die extra Meile, das ist schwieriger geworden. Und das heißt, was wir machen mit dem Team ist viel Überzeugungsarbeit. Wir verkaufen nicht nur ein Produkt, sondern wir setzen uns hin und verkaufen in dem Sinne eine Vision, eine langfristige, mhm. aber auch setzen uns hin und sprechen ganz offen und ehrlich, klären darüber auf. Und das sind Projekte, die dann sehr, sehr lange dauern. Also von der Initiierung eines Gesprächs bis hin zu dem Einsatz, zum Beispiel jetzt bei einer Kirche in Eberswalde wird das Material eingesetzt. Mhm. Das vergeht ein halbes Jahr, bis das Projekt dann beginnt und das Ganze dann auch
interpretiert. Aber das kann doch nicht die Zukunft sein, weil ein Unternehmen muss ja überleben. Insofern würde mich auch nochmal interessieren, wie viel teurer ist es denn zurzeit noch mit eurem Beton zu bauen als mit herkömmlichem? Kann man wahrscheinlich so banal gar nicht sagen, aber es ist immer noch teurer, oder?
Ja, es kommt da sehr stark auf die Betonanwendung an. In bestimmten Betonanwendungen wie Leichtbeton können wir Zuschläge ersetzen, die das Ganze wirtschaftlich sehr interessant machen, wo es gar keinen Preisaufschlag mehr gibt. Aber ja, du hast vollkommen recht, bei der großen Masse, dem Transportbeton, also der Beton, der von Werk mit dem Fahrmischer, den wir alle aus den Städten kennen, zur Baustelle gefahren wird oder auch die Fertigteile, da gibt es noch einen Preisaufschlag. 10-15% circa um den Dreh. Und das muss man einfach bereit sein, dann als Bauherr auch zu übernehmen. Und ja, zu deiner Frage, es ist schwierig. Genau, für uns ist genau deswegen auch strategisch der Fokus auf andere Märkte wichtig. Wir lizenzieren ja unsere Anlage und unsere Software eben mit Biokohleherstellern weltweit, sprechen mit denen darüber und da sind die Märkte ja schon offener. Wir glauben aber trotzdem an den deutschen Markt, weil wir sagen, so nach dem Motto, wenn es hier möglich ist, dann wird es auch in anderen Ländern möglich sein, weil diese Norm so schwierig und der Markt so risikoavers ist, wollen wir trotzdem diese Nuss knacken. Aber das geht wirklich nur, und das ist wahrscheinlich auch das, was du häufig erlebst oder in den Gesprächen erlebst, wenn man Signale setzt an die Branche. Also wir hatten dieses Projekt mit Max Bögel und danach haben sich ganz viele bei uns gemeldet und die meinten so, ey, das, was die machen, das wollen wir auch als Baufirma machen oder das, was der Bauherr macht, das wollen wir auch in unserem Bauprojekt haben. Das heißt, es geht viel darum, irgendwie zu zeigen, hey, es ist machbar und das Gebäude steht noch, das Gebäude sieht gut aus, der Beton ist ein bisschen dunkler durch die Biokohle, aber er hat die Performance geschafft. Also da sind wir leider und dann müssen wir halt klar unsere Expertise dann auch ausspielen, sind wir noch in einem Anfangsstadium. Das lässt sich nicht vermeiden.
Inwieweit arbeitet ihr denn zusammen mit großen Bauunternehmen? Arbeitet da jeder alleine an Lösungen oder arbeitet man irgendwie doch gemeinsam? Ich komme drauf, weil ich jetzt gesehen habe, dass Goldbeck zum Beispiel ein ökologisches Bauen durch eine bestimmte Art hier realisiert. Da geht es um, die nennen sich Blue Buildings und Fokus liegt da auf CO2-reduziertem Beton. So, und wenn du das so liest, macht da jeder, kocht da jedes Bauunternehmen sein eigenes Süppchen oder seid ihr irgendwie auch ein Stück weit Teil eines großen Netzwerks?
Also wir sind auch Teil eines großen Netzwerks, weil wir auch Teil von den relevanten Verbänden sind. Solid okay. Unit ist zum Beispiel so ein Verband oder auch Biochar Europe oder auch in den Gesprächen mit, auch mit Goldbeck zum Beispiel, mit den großen Zementherstellern wie Holcim, Heidelberg, Cemex, aber auch mit den mittelständischen Baufirmen wie Bögel und Hochtief und so. Da gibt es unzählige verschiedene Projekte Richtung, in Anführungsstrichen, Umweltbeton und Nachhaltigkeit im Beton. Bei den genannten, würde ich sagen, gibt es häufig schon eine Strategie dahinter. Bei vielen mittelständisch geprägteren Unternehmen ist es eher noch so ein bisschen Trial and Error. Man schaut sich alle Innovationen okay. im Markt an und guckt an, auf welches Pferd man dann die Wette setzt und guckt dann, welches am schnellsten läuft. So ja. habe ich das Gefühl, funktioniert es manchmal. Und wir sind da ein Pferd. Wobei wir auch immer sagen, es sind komplementäre Ansätze. Es geht nicht irgendwie darum, das eine zu tun und das andere zu lassen. So nach dem Motto, ich setze jetzt voll meinen Fokus auf den Ersatz von komplett Zement und Baubeton mit ohne Zement ein, ohne die Bindemittel. Da gibt es auch ein paar Startups, die in dem Bereich tätig sind. Sondern okay. es geht darum, zu gucken, wo ergibt es am meisten Sinn? Und auch als Projektentwickler zu schauen, ergibt es Sinn, mit Holz zu bauen? Wenn ja, dann mache ich das auch. Ich brauche aber trotzdem noch Beton in der Bodenplatte. Ja, wie will ich diese Bodenplatte machen? Was ist statisch und technisch machbar und möglich? Und da könnte ich dann Ecolog einsetzen oder was auch immer. Das heißt, wir versuchen da auch immer einzuordnen und nicht irgendwie zu sagen, unsere Lösung ist jetzt der heilige Gral zur Dekarbonisierung, sondern es ist ein Baustein, der aber kombinierbar ist.
Du hattest in einem Beitrag für die Immobilienwirtschaft, also für unsere Zeitschrift im September, darüber gesprochen, dass es Führungskräfte gibt, die in puncto Nachhaltigkeit auf eine ziemlich leise Kommunikation setzen. Und du hast dem ganz stark widersprochen, das sei schädigend für die Sache. Also du bist dafür, weiterhin laut zu trommeln für dieses Thema, oder?
Ja, umso mehr. Also das, was ich beschrieben hatte mit der Aufklärungsarbeit gegenüber der Immobilienbranche und den Architektinnen, mit denen wir sprechen, und den Bauleuten, da erlebe ich, dass es gut ankommt, wenn man eine klare Meinung positioniert und sagt, hey, ihr könnt euch zwar positiv jetzt positionieren mit dem Thema Nachhaltigkeit, Marketing und. Ich sage aber häufig auch, ihr habt in Zukunft keine Wahl mehr. Ja. Es wird so sein, dass nachhaltiger Beton zum Standard wird. Es dauert vielleicht ein paar Jahre mehr, aber der Emissionszertifikatehandel, die ganze Regulatorik, die geht in eine gewisse Richtung. Die anderen Länder wie die Niederlande machen das auch schon vor. Das heißt, entweder setzt ihr euch auf diesen Zug oder ihr werdet überholt von allen anderen Wettbewerbern. Und das ist, glaube ich, diese Haltung, die es auch braucht und wo Leute dann verstehen, okay, es ist ein Thema, was dafür da ist, dass ich das umsetzen muss und jetzt auch schon die ersten Schritte einleiten. Und dementsprechend glaube ich auch daran, innerhalb des nachhaltigen Bauens, aber auch generell, dass es wichtig ist, diese klare Kante zu zeigen. Auch bei LinkedIn spreche ich ja nicht nur über das Thema Nachhaltigkeit, sondern auch Vielfaltsthemen, die mir als Zweitthema, würde ich sagen, sehr wichtig sind. Weil ich in Zeiten von, wo wir irgendwie alle so viel, kennen wir auch alle Fake News und wir haben so viel andere Themen und das Tanken ist so teuer und das Leben ist so hart und das ist ja alles Fakt. Aber Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind trotzdem noch Themen, wofür wir einstehen sollten. Und der Beitrag bei der Immobilienwirtschaft war einfach basierend darauf, dass ich einen LinkedIn-Post einer anderen Person gesehen hatte, wo ich das Gefühl hatte, das kann man zwar so machen, aber ich würde es anders machen. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der dann auch für mich als Führungskraft, auch für Angestellte oder Leute aus der Gen Z, darum geht es ja auch, dass man auch attraktiv bleibt und denen auch klar sagt, hey, ich habe hier eine Haltung, du musst die nicht teilen, aber ich traue mich, diese Haltung zu zeigen. Und es ist auch gut, dass du dann auch eine Haltung hast und eine Haltung entwickelst und das dann auch klar kommunizierst.
Und diese Gen Z, ist die stiller geworden?
Ich würde sagen, ja, aber auch, dass es eine Mischung aus dem Ganzen ist. Also ich glaube, dass es für viele junge Menschen jetzt aus der Gen Z momentan mit dem AI-Trend und ich erlebe das auch in meinem Umfeld, momentan die Berufssuche schwer ist und da will man natürlich kleinere Brötchen backen. Gleichzeitig ist denen das Thema Work-Life-Balance natürlich wichtig, also die bestimmten Aspekte des Arbeitslebens, und gleichzeitig sind denen auch Nachhaltigkeit wichtig. Das heißt, ich kenne ganz viele Leute, die jetzt Studien abgeschlossen haben, sagen, ja, sie wollen trotzdem im Unternehmen arbeiten, wo sie einen Purpose spüren, weil das sie auch motiviert. Okay. Das ist zwar jetzt nicht mehr der Hauptaspekt, würde ich sagen, weswegen man sucht, aber es ist ein wichtiger Teil und den muss man adressieren. ich finde ja immer witzig, dass auch Leute aus der so Boomer-Generation dann heute und auch damals immer so ein bisschen auf die Gen Z geschimpft haben und meinten, ah ja, die fordern so viel, die sollen erstmal irgendwie, sollen erstmal Lehrgeld zahlen und die sollen erstmal überhaupt ins Doing kommen, bevor man dann was reingibt. Aber ich finde das eher bereichernd, dass jemand reinkommt und sagt, ja, ey, das ist das, was ich erwarte von einem Job, aber das ist auch das, was ich, wenn diese Erwartung erfüllt wird, was ich auch bereit bin zu geben. Also ich glaube, den Aspekt vergisst man häufig dabei, dass das ein unglaublicher Motivationsboost auch für die Arbeit sein kann. Wenn man den ein Arbeitsumfeld, und da sprechen wir nicht nur über den Purpose, aber auch generell ein Arbeitsumfeld schafft, wo sie dann sagen, ey, ich fühle mich wertgeschätzt, ich fühle mich mitgenommen und ich bin irgendwie nicht nur ein kleines Zahnrädchen, sondern kann wirklich was bewegen.
Du bist ja auch als Speaker unterwegs. Würdest du dich als Influencer für Nachhaltigkeit bezeichnen? Wäre nicht der Schlechteste. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt.
Ich würde mich jetzt nicht als Influencer bezeichnen, aber wer meinte das mal, dass ich Betonfluencer, wurde, glaube ich, mal der Stichwort gesagt. Mochte ich ganz gern, aber ich sage immer, ich bin, es klingt immer negativ, ein Betonkopf, weil ich dieses Baumaterial einfach wirklich mag. Also ich finde diese Industrie einfach spannend, dieses, man hat einfach, man schüttelt sich die Hände und macht was und dieses Hands-on-Mentalität und ich gehe auf die Baustelle, es wird geschimpft, aber es wird auch getan und da werden Werte geschaffen und es ist dreckig und es ist staubig, aber am Ende bildet sich da was ganz Tolles, irgendwie ein Hochhaus oder eine Entwicklung und da leben Menschen und arbeiten und das ist einfach eine tolle Branche und dementsprechend freue ich mich immer, über diese Branche zu berichten, aber auch immer den Finger in die Wunde zu legen. Es geht nicht darum, nur Werbung für eine Branche zu machen und zu sagen, hey, alles ist toll, sondern auch zu sagen, hey, das was Tolles, macht weiter, aber ein bisschen schneller bitte, ein bisschen forcierter bitte.
Das Thema Gebäude möglichst klimaschonend zu errichten, ist es auch ein Thema jetzt verstärkt auf Baumessen? Ich habe mir mal die Leitthemen etwa bei der Bau in München 2027 angeschaut. Und ich hatte den Eindruck, da geht es beim Thema klimagerechtes Bauen eher um Resilienz von Gebäuden, also die möglichst so zu gestalten, dass der Bewohner ein angenehmes und wetterentsprechendes Raumklima hat, als sie so zu gestalten, dass sie möglichst klimaschonend errichtet werden. Also das ist sozusagen, es darf kein Selbstzweck sein, sondern es ging immer dann um Resilienz. Und dieses Thema Ökobeton, ist es auch dafür da, um Gebäude auch resilienter zu machen?
Die Themen hängen teilweise zusammen, aber sind auch unterschiedlich. Und ich glaube, auch hier gilt so ein bisschen dieses Credo, nicht das eine tun und das andere lassen, sondern parallel an verschiedenen Workstreams arbeiten, weil das sind ja unterschiedliche Themen. Ich stimme dir dazu, ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch anders. Da hat man auch viel Baustoffinnovation gehabt, aber mittlerweile und ich denke, das ist auch basierend auf der Entwicklung, dass wir sehen, wir können den Klimawandel in dem Sinne nur noch abschwächen, aber die Städte werden wärmer werden. Das heißt, die Bewohnbarkeit der Städte wird schwieriger. Ich war letztes Jahr in Singapur. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber da ist es unfassbar heiß. Ja. Und die setzen da sehr stark auf das Thema Begrünung und Mikroklima zu reduzieren, indem man zum Beispiel viele Fassaden begrünt. Und das sind ja klassische Lösung, womit man das Ganze machen kann, Regenwasser sparen und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, glaube ich, um jetzt auf die drängenden Herausforderungen, die wir heute schon in allen Städten merken, einzugehen. Aber gleichzeitig immer hier auch so ein bisschen der Aufruf, hey Leute, wenn das, was ihr baut, jetzt baut, das steht erstmal hoffentlich für 50, 100, 150 Jahre. Das heißt, guckt darauf, was ihr verbaut und schaut euch an, welche Materialien ihr einsetzt. Und das eine hat nicht zwingend mit dem anderen zu tun, aber sollte immer parallel zusammengedacht werden.
Ja. Habt ihr denn Lösungen auch zur Transformation von Bestandsimmobilien? Das ist ja ein großes, großes Thema. Ich weiß, dass es auch nicht wirklich sexy ist für die Baubranche. Habe ich jedenfalls einiges drüber gelesen. Wie sieht's bei euch aus? Oder geht's da eher um Neubau?
Also die großen Betonvolumen sind natürlich im Neubau. Das heißt, da spielt für uns auch wirtschaftlich die Musik. Aber es gibt, und das ist das Spannende bei Ecologed, wir können Anwendungen unseres Produkts in allen Betonanwendungen machen. Das heißt, wir sprechen mit einem Hersteller gerade darüber, dass man so Dachziegelsteine und Dachsteine mit unserem Material entwickelt. Und das eignet sich zum Beispiel, wenn dann ein Gebäude umgebaut wird und neue Dachsteine aufgesetzt werden, überlegen wir gerade, dass die dann dort eingesetzt werden. Oder auch beim Umbau und beim Revitalisierung von Bestandsbau wird häufig auch in kleineren Mengen auch Beton benötigt. Mhm. Und da wollen wir auch rein. Das heißt, dass man diese Story auch bis zum Ende erzählt, dass man sagt, es ist toll, dass ihr Substanz erhaltet und den Bestandsbau auch klar erhaltet. Aber das, was ihr an zusätzlichem Material einsetzt, umso besser wäre es doch, dass man es dann mit einem Ecolock-Beton oder auch mit einem anderen innovativen Beton dann macht. Dann
okay. Passt ja. Das zusammen. Ja, das passt. Ja, dann noch drei Takte zur Zukunft. Wie siehst du eure Zukunft? Wie siehst du die Zukunft des nachhaltigen Bauens? Ich hoffe, du siehst sie positiv, sonst hätten wir das Gespräch nicht führen müssen.
Bei mir ist es ein Auf und Ab. Also ich bin an sich ein Grundoptimist und würde sagen, ich sehe es generell positiv. Die politische Wetterlage, weißt du ja auch, ne?
Ja, klar.
Ist momentan auch am wenigsten auf das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Aber genau deswegen glaube ich daran, dass wir alle in dem Sinne, die daran glauben, auch eine Verantwortung haben, da lauter zu werden, weil auch diese kleinen vermeintlichen Aktionen, und sei es auch nur ein Beitrag auf LinkedIn oder die Gespräche im Umfeld, die können was bewegen. Und ja, das sehen wir ja auch, dass alleine, das ist ein ganz anderes Thema, aber mit der Colleen Fernandes und dem, was da passiert ist, dass da Bewegungen entstehen und dass da 100.000 auf die Straße gehen für ein bestimmtes Thema. Und ich glaube daran, dass es so eine Art Renaissance des Thema Klimaschutz auch nochmal wiedergeben kann. Deswegen bin ich da grundoptimistisch. Die nächsten Jahre werden aber trotzdem natürlich nicht einfach, generell für alle Startups im Baubereich. Da aber auch irgendwie der Appell, haltet durch, es wird auch bessere Zeiten kommen, weil wir in Europa auch klar dieses regulatorische Rahmenwerk haben, dass wir klimaneutral sein müssen. Und für Ökologt in dem Rahmen auch, dass wir uns jetzt erstmal auf andere Länder auch fokussieren, aber Deutschland klar als Fokusmarkt dann auch weiter bespielen wollen.
Seid ihr in anderen Ländern auch, habt ihr da auch schon Dependancen? Also seid ihr da auch, habt ihr Unternehmensteile dort oder macht ihr das alles von Deutschland aus?
Wir würden das Ganze lizenzieren. Das heißt, es würden dann Unternehmen einfach unsere Technologie nutzen.
Okay.
Da dürfen wir noch nichts kommunizieren, aber es sind mehrere europäische Länder gerade im Spiel. Wir haben aber gleichzeitig auch zum Beispiel Projekte, Bauprojekte schon in den Niederlanden, in Spanien, in UK umgesetzt. Und das sind auch Länder, die besonders spannend sind. Auch UK als Markt für nachhaltige Innovationen. Da sind die dann doch immer noch sehr motiviert. Mhm. Nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, aber da ist auch noch ein anderer Drive dahinter.
Also ich bin sehr optimistisch, lass es den nächsten heißen Sommer geben oder den nächsten fürchterlich verregneten Herbst oder den nächsten fürchterlich verregneten Sommer. Dann werden diese Diskussionen wieder aufschlagen. Ich glaube, wir werden das Thema Klima nicht los. Und nachhaltiges Bauen gibt eine Antwort darauf. Wir geben dir am Ende, Wang, noch eine Limo aus. Du kannst sie trinken, mit wem immer du willst, mit wem du schon mal immer eine trinken wolltest. Hast du eine Idee, wer da in Betracht kommen würde?
Oh, wow, das ist
ein Tipp vom alten Hasen. Schließ die Augen, dann wird er dir vor dem geistigen Auge erscheinen.
Oh Gott, mir erscheint direkt gerade einfach Friedrich Merz, kam mir jetzt im Gesicht, direkt vor dem inneren
Warum
Auge.
Warum denn nicht?
Ja, warum? Ich glaube einfach, wirklich ein spannender Mensch, mächtigster Mann Deutschlands, wenn man so sagen kann. Und dementsprechend, ich würde einfach mit ihm gerne mal über genau das, was wir besprochen haben, hier sprechen und seine Perspektive einholen und so ein bisschen das Gefühl, während wir die Limo aufmachen, dann bekommen, ist da eine Motivation drin? Was treibt diesen Menschen an? Also das würde mich einfach brennend interessieren.
Vielleicht schlummert ja doch ein kleiner Philipp Rösler in dir, Wang. wer weiß, aber ich glaube, dass der Friedrich Merz durchaus offen wäre für diese Themen. Ich danke dir für das Gespräch, habe viel gelernt. Immer wieder, hört nie auf. Wahrscheinlich werde ich deswegen steinalt. Ich habe mal gehört, alte Leute, die lernen ihr Leben lang. Ich wünsche dir einen guten Tag. Bleib so positiv, wie du bist. Ich glaube, dieses Thema hat es nötig und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Dirk.
Ciao. Ja, liebe Limo-Fans, lasst uns die Entwicklung der Startup-Szene, insbesondere im Baubereich, weiter beobachten. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik heute, insbesondere Severin Gauthier, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.